Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits, unser Format, in dem wir hier jeden Tag mit den wichtigsten VCs aus Deutschland über Finanzierungsrunden sprechen oder über andere Ereignisse, die die Finanzwelt, die Investoren, VC-Welt bestimmen. Und so auch heute. Heute habe ich gesprochen mit Jan Mitschaika, dem Partner von HV Capital. Ein tolles Gespräch, ist ja immer sehr kurzweilig mit Jan. Wir haben gesprochen über einen Exit, ich glaube, man darf es so nennen, oder zumindest eine Übernahme von einem VC, der einen anderen VC übernommen hat. Das hatten wir hier noch nie und wir haben so ein bisschen gerätselt über die Hintergründe. Um wen es dabei geht, hört ihr gleich. Und wir haben gesprochen über die Finanzierungsrunde von Kuno Medical. Kennt ihr wahrscheinlich Sophie Chung, tolle Unternehmerin, ist auch am Freitag hier zu Gast bei uns im Rahmen eines Interviews. Ein tolles Unternehmen, finde ich. Dementsprechend auch das eine tolle Analyse von Jan. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Gleich geht's los mit Jan Mitschaika von HV Capital.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich freue mich sehr. Jan Mitschaika ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
Jan, danke für die Einladung mal wieder.
Cool, ja, Namensvettern unter sich. Ich freue mich immer, wenn wir sprechen.
Immer großartig.
Und ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir, weil es ist etwas passiert, das habe ich so noch nicht gesehen, aber dazu gleich mehr. Bevor wir da einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin ja bei HV Capital, ein VC, ein großer VC-Fonds in Berlin und München. Genau, und wir investieren einerseits halt Early Stage in Startups. Das ist für uns so, keine Ahnung, unser Check, 1-5 Millionen. Oder dann Later Stage, wo wir bis 25 Millionen investieren in irgendwie schnell wachsende, spannende Digitalunternehmen.
Hm. Und ich glaube, ihr seid sogar der VC, der hier am präsentesten ist, weil auch die Kerstin, die Kay Eismann hier einmal der Woche auftaucht mit ihrem oder mit unserem Krypto-Podcast, so alle Themen rund um Web 3.0 und Blockchain und so weiter und so fort. Also es macht großen Spaß. Da seid ihr ja quasi auch auf der Spur der ganz großen Investments. Also tolle Sache. Große Investments, jetzt mal die Brücke zu dem Thema von heute. Da ist was passiert, wo ich gedacht habe, hoppla, also ja, ich habe ja hier schon mal gemutmaßt oder sogar mehrfach, dass es irgendwann ja auch zur Konsolidierung kommen müsste unter VCs. Und das war bis jetzt, glaube ich, eine Sache, die noch hat auf sich warten lassen. Beginnt das jetzt?
Vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Ich habe da mit einem Kollegen quasi mal drüber gesprochen, der bei einem Fund ist und der sagte aus seiner Sicht, der covert mehr Silicon Valley als jetzt Europa. Der sagte, der hatte eine Zahl, das ist im Silicon Valley ist die Anzahl der Venture Capital Funds von 1000 auf 3000 gegangen in den letzten Jahren. Und jetzt wurde natürlich auch viel, viel mehr investiert etc. Gleichzeitig wurden die Fonds größer und ist natürlich aber die Frage, ist das die richtige Zahl an Industrieteilnehmern? Sind es zu viele? Sind es vielleicht zu wenige etc.? Kann man sich ja drüber streiten.
Und wir sprechen jetzt, oder ich habe es angesprochen, wir sprechen von dem Hintergrund, weil die News rumging, dass Embedded Capital, kennen wir hier gut aus Berlin, wurde übernommen. Und das kenne ich so noch nicht, ne? Also jetzt, wenn du sagst, auf der einen Seite gehen die Anzahl der Fonds nach oben, aber auf der anderen Seite könnte jetzt hier gerade ein Gegentrend beginnen.
Ja, also ich kenne leider auch nur die Informationen aus der Presse, aber vielleicht, wenn man da ein Stück zurücknimmt, Embedded Capital wurde ja Anfang des Jahres gegründet. Ich glaube, März wurde dann der 100 Millionen Fund announced. Und die Leute von Embedded, natürlich Ramin, Niromand vor allem, aber dann auch die Principals Harsh und Maximilian Sauter, einfach bekannte Leute aus der Fintech-Szene, die eben quasi klassischerweise mit ihrem 100-Millionen-Fonds Early-Stage-Investments im Fintech-Bereich machen wollten.
Warum könnte jetzt jemand einen Fonds verkaufen und warum könnte jemand einen Fonds kaufen?
Also erstmal muss man ja sagen, unsere Industrie funktioniert ja relativ einfach, dieses 2-and-20 Revenue Model. Das heißt eigentlich mit einem 100-Millionen-Fonds hat man seine Kosten erstmal gedeckt. Also jeder kann ja mal 2% von 100 Millionen rechnen und dann überlegen, okay, wie viel kosten die Gehälter, die Miete, die Anwälte etc. Ist jetzt, sagen wir mal, reich wird man nicht von den Management-Fees, zumindest in der Klasse, aber man kann seinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten. Und insofern wäre, und dann gibt es natürlich die eine Perspektive, warum kaufe ich einen Fonds? Es kann natürlich ein Fonds sein, der irgendwie abgewickelt wird, wo die Leute kein Interesse mehr haben, etc. Und dann ist es mehr eine Resteverwertung. Bei Embedded Capital wäre aber meine ganz starke Vermutung, eben da dieser Fonds noch so neu ist, dass das eher aus einer Position der Stärke passiert ist, wo dann eben mit Motive Partners aus New York, dass man dann gesagt hat, okay, dieses transatlantische Framework, dieses Setup macht uns irgendwie stärker, als wir einzeln sind. Und dass man sich deswegen entschlossen hat, da zusammenzugehen.
Also sprich, das, was du gerade über Silicon Valley erzählt hast, dass es möglicherweise zu viele Fonds gibt, dass man einfach irgendwann sagt, naja, wir haben hier, keine Ahnung, 3000 Mal die gleiche Infrastruktur, lass uns das lieber mal konsolidieren und überlegen, ob es nicht einfach Sinn macht, da bestimmte vielleicht auch Kosteneinsparungseffekte und sowas zu haben.
Ja, ich glaube aber, dass dass von den 3000 auf 1000, ich glaube, das wird eher einen anderen Effekt geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es, also ich glaube, spannend wird es für VC-Funds oft, schafft man es, den zweiten oder den dritten Fund zu raisen, weil beim ersten Fonds, zum einen sind die natürlich tendenziell kleiner, zum anderen gibt es da vielleicht eine Hypothese, eine Neuigkeit etc. Und man kann, man hat letztendlich auch noch keine belastbaren Zahlen, während so ab dem zweiten, dritten fängt es natürlich dann an, relevanter zu werden von den Zahlen. Sodass dann da natürlich auch die Schwierigkeit ist, diese Funds zu raisen. Es gibt aber parallel dazu auch einen Trend, den wir selber auch stark merken bei HV, dass einfach aufgrund der steigenden Komplexität der Investments in die Plattform, also ESG, aber auch HR-Support, Marketing, Kommunikation, Compliance, KYC, das ist schon auch Größenvorteile in der Verwaltung von Fonds gibt.
Also du hast vorhin gesagt, vielleicht verliert man das Interesse und so weiter. Das würde ich jetzt hier nicht sehen. Ne? Dazu ist die Zeitspanne zwischen Closing und jetzt quasi der Übernahme zu kurz. Ich habe das gerade nochmal geguckt, weil es gibt ja bei Fonds auch manchmal so ein First Closing und dann vielleicht ein nicht erfolgendes Second Closing oder dass der Fonds überhaupt gefüllt wird. Aber im März waren es schon 80 Millionen, Zielgröße waren 100 Millionen. Die werden die wahrscheinlich gefüllt haben, ne?
So mein Verständnis, also aus der, zumindest das, was man von außen hört, war, dass das ein sehr, sehr erfolgreicher Fundraise war. Ramin natürlich mit dem Finleap-Hintergrund, Solaris Bank etc. ist natürlich im Fintech-Bereich einfach sehr credible und der Fintech-Bereich ist ja auch, sagen wir mal, einer, der in den letzten Monaten und Jahren eigentlich immer ganz oben stand, auch im Interesse der Investoren.
Ja, Ramin hatte mal bei Philipp Westermeier im Podcast, glaube ich, gesagt, er hat mit Finleap, haben sie, glaube ich, so 3,5 Milliarden, habe ich, glaube ich, in Erinnerung, an Unternehmenswert geschaffen oder zumindest die Unternehmen, die da, also es ist ja so eine Mischung aus Company Builder und Investor gewesen. Das klang schon nicht so schlecht. War natürlich 2021, ne, als er das erzählt hat.
Ja. Klar, aber ist ja trotzdem eine gute Zahl.
Ja, genau.
Wenn es ein bisschen weniger geworden ist.
Ich habe mich dann gefragt, was passiert jetzt mit diesen Startups? Die kriegen jetzt plötzlich eine neue Heimat. Ist sowas quasi eine Fußnotenklausel im Vertrag und man muss da mitgehen oder hat man dann vielleicht sogar eine Ausstiegsklausel?
Eine Ausstiegsklausel als Startup in dem Sinne nicht. Also wie gesagt, ich kenne die genaue Struktur nicht von Embedded Capital, ob der Fonds irgendwie transferiert wird, die einzelnen Assets etc. Ich glaube, viel hängt ja auch weniger jetzt an dem Fonds, an dem man hängt, das ist sicher auch ein Thema, aber an den einzelnen Personen. Und meine Vermutung wäre, dass Motive Partner, die eben gesagt haben, dass sie Embedded Capital kaufen wollen, vor allem ja auch das Team quasi akquirieren wollen und sagen, sie sehen das Potenzial für Fintech in Europa, in Deutschland. Und insofern werden sie das Team incentiviert haben. Insofern wäre meine Vermutung, dass sich für die Startups gar nicht so viel ändert, weil die Ansprechpartner einfach die gleichen sind.
Und ist es heute so, ich meine, ihr seid ja auch sehr global aufgestellt, ne? Ist das so, dass man tatsächlich, dass das vielleicht auch Startups erwarten, dass man irgendwie als Partner, man geht ja dann auch eine sehr lange Partnerschaft ein, dass man als Partner dann diesen globalen Blick auch hat und der hat dann vielleicht Embedded Capital, du hast gerade von den Größenvorteilen gesprochen, ist das so ein Teil davon, der bei Embedded vielleicht noch gefehlt hat?
Also interessanterweise, wir sind da ja als HV etwas, laufen wir anders als der Rest vom Markt, wo man jetzt natürlich einerseits sagen kann, die anderen sind alle schlauer als wir oder nicht.
Würden wir jetzt in diesem Gespräch hier nicht behaupten.
Naja, time will tell. Ne? Okay. Aber ich meine, wir sind natürlich mit unseren Standorten in Berlin und München, sind wir halt einfach wahnsinnig nah an den Gründern. Also, und das ist auch was ich oft wiedergespiegelt bekomme von Gründern, die einfach sagen, ihr seid in Laufweite, ihr seid in der Zeitzone, ihr seid da, wenn ich euch brauche. Und was wir ja typischerweise dann versuchen, ist in den Folgerunden, in den Series A, Series Bs etc., dass man sich dann mit internationalen, angelsächsischen, US-amerikanischen VCs zusammentut, sodass wir diese, einerseits haben wir natürlich die Erfahrung in der Skalierung der Geschäftsmodelle ins Ausland, aber dass man gleichzeitig dann das Silicon Valley-Netzwerk etc. nochmal zusätzlich bekommt. Zusätzlich zu dem, was wir haben. Und insofern, ja, kann schon sein, dass dann Embedded Capital da einfach mit Motive da einen starken Partner gesehen hat.
Nee, weil wir hatten ja hier auch, bei was euch tangiert, hatten wir, glaube ich, über, was waren das, IPOs in Kanada oder USA und dann auch über den Deal gesprochen, ne? Also diesen Zeitgold-Transfer in das israelisch-US-Unternehmen Deal. Also das meine ich mit international, ne? Also dass man halt eben so auf einer großen Bühne, jetzt vielleicht aber tatsächlich, vielleicht sind es sogar die Offices, die man als Gründer sehen möchte irgendwann, weil einfach die Welt globaler geworden ist, ne?
Ja, du, ich meine, wer ein Office sehen will, dem können wir auch ein Office organisieren. Ja, ja. Ja, ich habe es aber, ich fand es zum Beispiel echt interessant, ganz konkret zum Beispiel bei Ali von Inkit, der natürlich dann sagte, so, er hatte irgendwie ein Thema mit Apple und über Kleiner Perkins wurde dann Al Gore aktiviert, der an Tim Cook herangetreten ist, der dann an den Eddie Q herangetreten ist und dann so halt bei Apple ganz, ganz oben.
Boah, das irgendwie. Ist aber eine Story für sich, aber das ist ja sensationell, ja. Also,
total, ja. Total. Aber gleichzeitig, als er hier Probleme hatte in Berlin, weil aufgrund von irgendwelchen Themen sein Bankkonto gesperrt wurde und er quasi zahlungsunfähig war und wir dann über unsere Kontakte zur Deutschen Bank in den Vorstand halt dann quasi über Nacht diese Konten entsperren lassen konnten, sodass die Mitarbeiter bezahlt wurden. Das hätte wahrscheinlich Kleiner Perkins auch nicht hinbekommen. Und ich glaube deswegen, ich finde die Ergänzung eigentlich immer super.
Aber ich merke gerade, wir sprechen hier eigentlich im Podcast über die völlig falschen Themen. Da passiert ja noch viel, viel mehr hinter den Kulissen. Das ist ja super spannend, ja?
Ja, genau.
Und der Ali ist ja gerade, ich dachte, das wolltest du eigentlich erzählen, der ist ja in die USA jetzt gerade umgezogen, ne? Oder zumindest hat Inkit seinen Hauptsitz durchverlegt, ne?
Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Also mit Ali müsstest du dich auch mal unterhalten. Ich habe ihn vor, keine Ahnung, 2 Monaten oder so, habe ich ihn besucht, als ich in San Francisco war. Und es ist schon spannend, natürlich einerseits irgendwie sind die Kosten halt 2,5 bis 3-mal so hoch für alles. Kann man durchziehen, was natürlich für die Burn Rate etc. ist. Gleichzeitig ist natürlich die Dichte an erfahrenen Talenten auch eine andere. Also dass dann Ali einfach jetzt Leute einstellt von Netflix. Ich glaube, die Produktchefin kommt von Tinder, dann jemand von Disney, jemand von Blizzard etc. Und das heißt ja nicht immer, dass, weil man bei diesen großen Namen gearbeitet hat, dass man alles kann oder alles weiß. Aber Ali sagt, er findet jetzt diese Mischung, die in Diversity kann man sagen, zwischen Amerikanern und Berlinern findet er halt passend jetzt für Inkit. Das ist natürlich cool.
Sehr, sehr cool. Du, dann lass uns vielleicht das als Brücke nehmen zum zweiten Thema, das du mitgebracht hast. Denn da geht es ja auch um Internationalität, würde ich sagen. Ne? So quasi die Klammer dahinter. Und da bin ich echt ganz happy, weil wir reden über Kuno Mechikel und Sophie Chung. Die war hier vor, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahren, glaube ich, zu Gast. Und dann war es jetzt relativ lange ruhig. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich finde sie als Person wirklich toll. Ja, und damit übergebe ich an dich, ne?
Genau. Und das ist auch ein Disclaimer, ist keine Portfoliofirma von uns. Ich glaube, Project A hat da, glaube ich, mit am oder zumindest am längsten investiert. Und da ist jetzt eine 10-Millionen-Runde zusammengekommen von Bertelsmann und Dieter von Holzbrink Ventures. Immer der Disclaimer.
sag ich hier.
Nicht wir, haben wir aber nichts mit zu tun. Genau.
Das sind die beiden Brüder im Hintergrund, ne? Die unterschiedliche Wege gegangen sind irgendwann, ne?
Ja, ganz ursprünglich mal, also wer das auf Wikipedia nachlesen möchte, Stefan und Dieter, genau, zwei Brüder.
Und aber hier MedTech oder Digital Health und so weiter, das ist halt schon ein Markt, der ist in Corona gekommen, um zu bleiben, glaube ich, ne?
Ja, und was ich da eben spannend finde, ist der Wandel, den Kudo Medical da durchlaufen hat, und das vielleicht auch nochmal als Hinweis an Gründer, so dieser Overnight Success 10 Years in the Making. Ich glaube, Kuno Medical wurde 2015 gegründet, also jetzt mittlerweile 7 Jahre her, und ursprünglich als Plattform für, als Marktplatz für Medizinreisen, wo interessanterweise HV auch ein Investment mal hatte. Und was dann die Sophie Chung eben gemacht hat, ist über die Zeit einfach also dieses Medizinreisenthema, das hat einige Schwierigkeiten, aber quasi durch diese kontinuierlichen Investments in Technologie und Software jetzt eben diese Kuno Suite entwickelt. Genau, und dazwischen noch eine Episode, wo sie zusammen mit einem, ich glaube, niederländischen Klinikanbieter selber auch Schönheits- und, sagen wir mal, wie nennt man das, Praxen für plastische Chirurgie in Deutschland betrieben hat. Also ganz interessante Geschichte, was ich da eben nur spannend finde, lange Reise, aber die jetzt offensichtlich gut zu funktionieren scheint.
Das klingt jetzt nach mehreren Pivots, die wusste ich gar nicht. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, Internationalität, weil ich kenne tatsächlich noch dieses Modell mit den Reisen nach, ich weiß nicht, Türkei, glaube ich, vorwiegend, also irgendwie dahin, wo bestimmte Arten von Operationen günstiger sind. Dann eben diese Übernahme von dieser Klinikkette, das war, glaube ich, auch das Thema beim letzten Gespräch. Aber jetzt diese Kuno Suite, von der wusste ich gar nichts. Das heißt, da ist nochmal ein neues Modell entstanden, noch ein kleiner Pivot, ja?
Ja, beziehungsweise so wie ich es verstehe, als diese Kette von Kliniken übernommen wurde, hat Kuno Medical die Software letztendlich dazu entwickelt. Da geht es um das ganze Thema so Patient Relationship Management Software. Und jetzt soll diese Finanzierungsrunde genutzt werden, um diese Software wiederum in der breiteren Gesundheitsversorgung verfügbar zu machen und diese Patient Journey zu digitalisieren.
Dieses Thema, also Pivots finde ich ja eh mega spannend, aber auch sehen wir ja hier vielleicht das Thema Resilienz, ne? Also die Sophie Chung, da gibt's auch Videos von ihr, die ist Kickboxerin, ne? Da merkt man schon, die hat sich quasi auch Resilienz auftrainiert, aber ich glaube, da muss man schon irgendwie auch an sich glauben, an das Modell, wenn man dann 7 Jahre oder 8 Jahre lang sich da festbeißt und irgendwie mehrfach die Richtung wechselt, ne?
Total, total. Und da finde ich es auch wirklich, ist immer eine interessante Diskussion mit Gründern. Also zum Beispiel Ali, jetzt um wieder aufs Beispiel Inkit zu kommen, Ali sagt, er hat zweimal zu früh aufgegeben. Also er hatte letztendlich ein frühes Uber mit aus seiner Sicht dem Nachteil, dass er sich an die Regeln gehalten hat und deswegen nie in Deutschland quasi richtig starten konnte. Und noch ein zweites Business, was mir gerade entfallen ist und dann gesagt hat für sich, Inkit wird er nie aufgeben.
Okay. Und auch gefährlich.
Auch gefährlich, ja. Genau. Aber es hat dann auch viele, viele Jahre gedauert und dann irgendwann wurde es sehr erfolgreich. Und es ist natürlich für Gründer mal schwierig zu entscheiden, so bin ich hier auf dem richtigen Pferd unterwegs oder wird das nie was?
Der Christian Vollmann ist da ja auch investiert. Der hat mal, ich weiß jetzt gar nicht, was es für ein Podcast war, wo er das erzählt hat, dass der Ali ihn da wirklich belagert hat und dann hat gesagt, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Und dann hat er irgendwie auf ihn gewartet. Dann hat der Christian gesagt, okay, ich gehe jetzt 10 Minuten mit dem Hund raus. So lange hast du Zeit für deinen Elevator-Pitch und danach entscheiden wir. Und entweder lässt mich danach in Ruhe oder ich investiere. Und es hat ja scheinbar geklappt, ne?
Ja. Christian erzählte, dass der Ali sogar ein Blanko-Termsheet dabei hatte zum Unterschreiben.
Wahnsinn, ja. Also das ist ja geil, wenn man so, ich meine, da darf man auch nicht vergessen, Inkit, wir reden glaube ich über 80 Millionen, die eingesammelt haben schon. Ne? Mit einem, der hat damals erzählt, der Ali, ein krasses Board, habe ich so noch nicht gesehen, ne? Mit irgendwie,
NEA und Kleiner Perkins,
ja,
und so.
Weil,
ja,
und genau. Disney auch, ne? Also wirklich ganz, ganz großartig, aber der Weg dahin auch steinig, ne?
Genau, kann manchmal auch länger gehen. Und ich meine, bei uns die Erfahrung, die Jens Begemann als Gründer von VUGA gemacht hat, wo ich ja zumindest 7 Jahre dabei war, durch viele Höhen, durch viele Tiefen. Ich habe da mal sehr großen Respekt vor Gründern, die die dann so durchziehen.
Jetzt habe ich eingangs gerade gesagt, Digital Health is here to stay. Also da macht man sich wahrscheinlich wenig Sorgen. Zeitgleich wurde jetzt gerade announced und betrifft, glaube ich, auch Project A, dass Krü sich aus dem deutschen Markt zurückzieht. Ne? Muss man sich vielleicht doch Sorgen machen um diesen ganzen Space?
Es ist sicher kein einfacher Space. Wir haben die Diskussion auch intern oft, weil es ist natürlich ein hochkomplexer Markt. Also man befindet sich natürlich da einerseits in der Regulierung, wo wir deswegen, das fand ich zum Beispiel ganz interessant, als HV in Felmo investiert hat, also der mobile Tierarztservice, natürlich die medizinische Versorgung von Haustieren ist, basiert auf ganz anderen rechtlichen Rahmenbedingungen als Menschen, wahrscheinlich auch zu Recht, aber so, dass man da halt zum Beispiel wesentlich schneller digitalisieren kann etc. Aber es gibt halt einerseits diesen regulatorischen Rahmen, da gibt es die Frage, wer zahlt, sind es die Krankenkassen, sind es die Kunden, Kunden zahlen in Deutschland ungerne für Gesundheitsleistungen, sind es die Arbeitgeber, dann bin ich im Bereich betriebliches Gesundheitswesen etc. Also es ist kein einfacher Markt. Gleichzeitig hat man natürlich eine mehrfache Dividende, wenn man so will. Also es ist zum einen gigantisch vom Marktvolumen her. Man tut was Gutes, darf man ja auch nicht vergessen. Und es muss irgendwie auch mal sich was ändern. Also wenn ich hier diese, keine Ahnung, diese Zettelchen sehe, mit denen ich dann zur Apotheke laufe etc. Es kann ja nicht, also wir werden 2050, hoffe ich, auch in Deutschland nicht mehr mit diesen Zetteln herumlaufen.
Ja, also wir und unsere Eltern und die Eltern unserer Eltern, ne, haben das alle gemacht, ja. Von daher. Ja. Also ich erwarte halt, das finde ich so das Trauerspiel in Deutschland, ohne jetzt noch zu sehr abzuschweifen, aber man erwartet ja eigentlich, dass Innovatoren, und da ziehe ich jetzt vor allem die Startups hin dazu, dass denen eigentlich von der Politik der rote Teppich ausgerollt wird und dann rennt einer vorne weg aus der Politik und ist der Rammbock für alles, was regulatorisch problematisch sein könnte. Also jetzt nicht auf Teufel komm raus. Es gibt ja auch regulatorische Hürden, die vielleicht Sinn machen, aber das müsste eigentlich anders laufen. Siehe auch hier MyTaxi und was weiß ich was alles. Ne?
Ja, und ich meine, ist natürlich jemand, den man als, sagen wir mal, wo ich nicht immer einer Meinung bin, aber zum Beispiel Jens Spahn in der Gesundheitspolitik, ich glaube, zumindest wurde er in der Presse oft als der produktivste Minister gefeiert, der eben das Thema Digitalisierung, hier dieses digitale Versorgungsgesetz, dann das mit den ganzen rund um Termine etc. Also der ist da zum Beispiel deutlich vorangeprescht.
Der war ja sogar selbst Business Angel, ne? Das ist ihm ja fast auf die Füße gefallen. Ja, also
ja.
Ist gar nicht, also ne, natürlich auch eine zweischneidige Geschichte, aber das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man das mal zumindest mal durchlaufen hat und weiß, was es bedeutet, da irgendwie auch sich mit dieser Szene da irgendwie einzulassen. Aber gut, das ist nochmal fast.
sich mit der Szene einzulassen, naja, klingt das, dann ja, natürlich
das,
auch.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also das ist ja, weißt du, wenn du das alles nur aus den Nachrichten oder von irgendwelchen Pferdeflüsterern hörst, ja, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen schwierig. Also ein bisschen näher ranzurücken, das will ich damit sagen, und mal zu verstehen, was heißt das eigentlich, wenn man da irgendwie investiert und was machen eigentlich diese Startups da überhaupt? Ne? Mhm,
verrückt.
Naja, genau, verrückt. Cool. Aber du, bevor wir es jetzt verlieren, coole Themen, fand ich, waren das. Und dann würde ich fast sagen, wir machen hier mal einen Cut und vertagen uns aufs nächste Mal, oder?
Alles klar.
Wer darf sich bei dir melden? Sag noch kurz.
Ja. Gründer, Gründerinnen, jeder, der irgendwie, wie sagen die Amerikaner, anyone who wants to make a dent in the future.
Sehr, sehr schön. Ja, dann da heißt es aber auch im Digital Health Bereich, da kann man auch noch reden.
Auch im Digital Health Bereich haben wir auch schon einige Investments gemacht. Also ist spannend.
Fantastisch. Cool. Jan, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, und bis zum nächsten Mal, ja?
Ja, danke dir für die Einladung.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war also Jan Mitschajka von HV Capital. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Wir freuen uns ja hier immer über neue Hörerinnen und Hörer. Das wisst ihr ja mittlerweile. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für die Startup-Szene interessiert und uns noch nicht kennt. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, ansonsten sage ich erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews nachher, unter anderem auch junge Startups. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.